Hallo liebe Leute, ich bin wieder am Start, bin hier wieder in meinem normalen Podcast-Wasser, in meinem deutschen Wasser. In der Nordsee schwimme ich hier und bin in heimischen Gefilden, einfach wieder Hering hier heimisch und fühle mich da ganz gut. Ich will heute über alles Dagewesene hinausgehen und wirklich jegliche Grenzen des Denkbaren sprengen. In der Liebe, da ist es so, man will sich ins irrationale, dunkle Dickicht stürzen. So wie Hacks in Folge 100, was ich von ihm vorlas aus seinem Werk zur Romantik. Da will man sagen, man flüchtet sich ins ganz irrationale, wahnhafte, sogar in den Drogenrausch, wie diese romantischen Dichter, die Hacks dort aufs Korn nimmt und die also daraus, dass sie sich selbst so schädigen, so verkleinern und ins Unkenntliche, gar ins gar nicht mehr produzierende Gewerbe stürzen wollen. Also allein das wollen sie als Größe verbucht haben für sich, als Zeichen, wie weit diese Romantiker gekommen sind. Aber das ist natürlich falsch und ich bin deshalb hier Anti-Romantiker. Hax hat mich da doch überzeugt und biete ihm hier auch meinen Respekt, meine Ehrerbietung und sage ihm, ja, ich habe es auch angesehen, mit der Gesundheit ist es wichtig, so wie auch Hax. Man hätte früher zur Krebsuntersuchung oder so gehen können, hieß es da. Deshalb ist er dann gestorben, da irgendwie viel zu früh, vor etwa 20 Jahren. Genau, da merkt man ja auch, ja, natürlich so ein genialer Geist. Es wäre doch wahnsinnig wichtig gewesen für Deutschland, für unser Land und für die Welt, dass er noch weiter gelebt hätte und noch weiter geschrieben oder sogar gepodcastet hätte. Ja, wenn er mal auf diese Idee dann gekommen wäre, wenn das erfunden wäre. Ja, das wäre unglaublich wichtig gewesen. Und daher also, die Gesundheit ist doch auch was Gutes, was Wichtiges, vor allem für die Liebe, wo es ja auch um den Körper, um die körperlichen Berührungen geht. Und da sollte man nicht so leichtfertig damit umgehen. Habe ich dann auch gemerkt, obwohl ich selber ja, auch mein Last-Up, dass ich zugebe, dass ich hier nicht weiter kommentieren will, sondern ich will einfach sagen, dieses Irrationale, das lehne ich ab und will mich in die Wissenschaft, aber vor allem ins Sprechen eben stürzen. Dieses Sprechen treibt dann jedes Mal über sich hinaus und man muss also neue Sätze wagen, neue Linien ziehen, Erkenntnisse zusammenhängen, was auch immer, Netze spannen. Und das ist schwierig, das entfernt einen vielleicht wieder von dieser ganz substanziellen Wahrheit, die man da bei der letzten Folge spürte, die so eine tiefe Substanz ist, das gar nicht mehr dran gerührt werden kann. Und deshalb mache ich weiter und sage einfach, ja, wenn ich dieser Mainstream-Sicht auf die Liebe folgen würde, dann müsste ich jetzt wirklich aufhören zu podcasten und sagen, wow, es ist so vollkommen oder was auch immer. Ich muss mich jetzt ganz da reinschätzen, dieses Gefühl. Aber nee, it always gets higher, right? Es geht immer noch weiter und ich strebe von Höhepunkt zu Höhepunkt. Und ich bin jetzt noch nicht mal in einer Beziehung, bin Single, aber fühle mich eben trotzdem schon so irgendwie connected. Ja, fühle mich in dieser geistigen, platonischen Liebesbeziehung. Und da glaube ich einfach, es ist ein ganz großes Problem heute in der Liebe, dass man davor Angst hat, es würde irgendwann nachlassen. Oder vielleicht geht es auch nur mir so, aber dieses Gefühl, diese Angst, diese Unsicherheit, es lässt irgendwann nach und irgendwann ist diese Verliebtheit weg und diese erste Phase ist deshalb so unglaublich wichtig und ich muss doch alles richtig machen und keinen falschen Schritt tun, denn es ist jetzt so unglaublich, dieses große Genießen und jeder redet davon, die Romane und so, jeder steht doch auf Liebesromane oder Liebesfilme oder vor allem die Frauen, ne? Und die Männer werden dann mitgeschleppt ins Kino oder diese Filme zu sehen. So sagte nur ein Arbeitskollege letztens, ja, ich bin auch meiner Frau treu oder ich folge meiner Frau immer. Interessiere mich das für romantische Filme. Aber ja, das war hier nur kurz die Einleitung. Ich sage, dass mir das Angst macht, aber dass ich da jetzt einfach diese ganz klare Klarheit einfach erreicht habe. Es muss immer weitergehen und vor allem auch immer gesünder, immer strukturierter werden. Ich habe mich über die letzten 6 Monate vor allem eigentlich, wo ich jetzt so Single war, vor allem auch da in diese dumme, männliche Jouissance reingleiten lassen. Dieses Genießen der männlichen Schmutzigkeit, zu sagen, jawohl, ich habe hier ein unaufgeräumtes Zimmer. Oder ich strukturiere meinen Tag nicht so, obwohl ich wüsste, ich könnte so viel produzieren und schreiben. Aber es bleibt alles so spontan. Ja, spontan kann ich hier und da mal Hand anlegen und mal ein paar Zeilen abtippen. Aber das ist ja alles nicht das große Ding. Das ist mir jetzt ganz klar. Und ich bin mir aber sicher, es hat genau damit zu tun, mit diesem irrationalen Liebeswahn, dass man glaubt, um die Liebe so vollkommen zu machen, da muss es auch wirklich so dumm sein. Man muss sich schädigen, man muss ja nicht den besten Weg auswählen. Und das alles ist widersprüchlich, das alles hat überhaupt keinen Sinn, aber so ist der Liberalismus heute. Er schädigt uns und er macht uns wirklich ganz leer, dass man wirklich nicht nur ein Mann ohne Eigenschaften ist, sondern wirklich gar kein Mann, gar kein Mensch mehr ist und sein kann. Und sich verkriechen und zurückziehen will, das Feld räumen und sich selbst einfach auskreuzen als symbolische Person, als Bürger in diesem Staat. Und damit sage ich euch, mein Gott, gestern habe ich diese Folge, wo ich mir gar nicht sicher war oder immer noch bin, ob das eine offizielle Folge sein kann, aber es war halt da der Spaziergang am Bächle und da hat mich diese Lust wieder gepackt. Ich kann es gar nicht beschreiben, es ist ein Strudel, in dem man gezogen wird und es ist so geil, es ist wie dieses Rappen, wie diese Rapper, wie G-Eazy oder Mac Miller oder was auch immer für Rapper, wie Eminem, dass sie einfach in diesen Flow kommen und ja, bei mir reimt sich nicht so, ist nicht so dieser Rhythmus, aber doch, das ist irgendwie, wow, es geht immer weiter, es ist ein Perpetuum mobile, habe ich das Gefühl, es ist ein Mühlrad, das sich dreht und das vom plätschernden Wasser in Gang gehalten wird. Und gestern vor allem hatte ich auch diese Gewissheit, es ist ganz sicher so, dass die anderen durch mich sprechen, dass nicht ich allein spreche, weil ich könnte niemals einen Privatpodcast so gut machen, wie ich diese Aufnahme gestern gemacht habe. Also ja, es würde einfach gar nicht gehen, für mich so zu sprechen oder auch nur für eine einzige Liebhaberin so zu sprechen. Das wäre überhaupt kein so guter Podcast. Und ja, vielleicht kann es deshalb jetzt auch noch besser werden, weil natürlich sind solche Liebesfolgen schön, aber sie sind nicht die eigentliche Liebe. Da muss jetzt wirklich das Materielle dazukommen und in diesem sozialen Austausch, in der Position zwischen den zwei, wo man nicht weiß, was macht der andere, was denkt er, was will er. Und da aber diese doppelte Kontingenz, die Stefan manchmal erwähnte, die ich nicht genau kenne, aber es klingt schon sinnvoll irgendwie für mich. Ja, das ist alles doppelt unsicher. Und genau, das wird jetzt also noch besser, habe ich gestern gemerkt, denn es ist für euch alles, es ist für Stefan und Wolfgang und aber auch für das viel weitere Feld der Gesellschaft, des Sozialen, des Sexuellen. Alle sind irgendwie Teilnehmer, Gesundheitsteilnehmer auch, wie diese Folge 100 hieß. Und es ist wohl so, da kann ich so kraftvoll sprechen, weil ihr mir diese Kraft gibt und die zu mir fließt und ich euch dafür einfach dankbar bin, dass ihr schon allein als potenzieller Schatz meines Zuhörerpools da seid und Leute zuhören, an die ich hier liebe Grüße sende, zum Beispiel das eine Pärchen da, der eine liebe Freund Daniel und seine Freundin. Liebesgrüße an der Stelle und hoffentlich, es gibt mir einfach diese Kraft zu hören, zu erfahren, über Dritte jetzt, wir sind ja gar nicht so eng befreundet, aber über Dritte habe ich da erfahren, dass du oder ihr weiter meinen Podcast hört. Und ja, was gibt einem das für ein Gefühl? Das ist ein ganz eigenartiges Gefühl der Macht, der Ausstrahlung. Und ihr strahlt aber ja auch in mich hinein. Das ist der Punkt. Und natürlich hat das immer auch was Zweischneidiges. Das nimmt auch was Aggressives an. Aber ich glaube, diese Aggressivität konnte ich ja gestern ausräumen. Und es geht vielleicht nicht nur um Männer und Männerfreundschaften, Bekanntschaften, sondern generell um das soziale Spiel, überhaupt Frauen und Männer. Es gibt gar keinen richtigen Unterschied, sondern ich rede hier über das Universelle, Universalistische und wahrscheinlich ja, vielleicht kann man diese Gender-Kategorien irgendwann mal überwinden, nur in der jetzigen gesellschaftlichen Position, Situation sicher noch nicht. Noch nicht. Und ja, liebe Leute, kommen wir hier langsam rein. Jetzt hört mal hierher. Dieses Rieseln. Da habt ihr jetzt den Mate gehört, den ich in meine Calabaza habe reinrieseln lassen. Und jetzt nehme ich am besten noch eine zweite Yerba, eine zweite Mate-Varietät, um dem die Abwechslung, die Variation zu verleihen. Und ich glaube, danach wird euch alles klar werden, ja? Jetzt hört genau her. Uff, was ist das? Das ist... Ja, ein anderes Gefäß, da geht einiges verschüttet, wird einiges verschüttet hier, aber ich glaube, jetzt haben wir einen ordentlichen Mate zusammen. Hört euch das an, ja. Und ja, so ist es. Man braucht nicht, sondern man ist ja ein materielles Wesen, das auch nur so materiell mit anderen Wesen und Dingen in Zusammenhang steht. Es lässt sich eben nur so auf einen Nenner bringen. Und ich kann es gar nicht erklären, was mich da fasst, dass man das Materielle und das Geistige nicht dividieren kann, nicht irgendwie auseinandernehmen kann. Denn was ist jetzt die Lust beim Mate trinken? Also ich bin ein begeisterter oder auch süchtiger Mate-Trinker und trinke fast jeden Tag. Aber was ist diese Lust? Natürlich ist es so. Er macht einen morgens, wenn man zum Beispiel müde ist, ein bisschen wacher durch das Koffein oder auch nach der Mittagspause. Auch heute nach dem Mittagessen habe ich mich so gefühlt, alles Blut konzentriert sich da im Bauch und da kann einen der Mate wieder hochziehen. Aber es ist ja nicht allein dieses Körperliche, es ist auch ein Ritual. Ich setze mich dann auf den Balkon, was ich sonst fast nie tue, tagsüber, da draußen und habe meinen Mate genossen, habe die Sonne vor auf meinem Gesicht gespürt und wow, was ist das geil, einfach dieses warme Gefühl in der Kehle und dazu die Sonne und es fließt alles zusammen, man kann es nicht differenzieren und sagen, es ist jetzt dieses eine, diese eine Mate-Varietät, die mir hier den Kick gibt und die für immer dieses Teilchen sein wird, das mich komplettiert und überhaupt, es gehört aber ja trotzdem dazu, ohne diesen Mate wäre es auch anders, klar könnte es auch ein schöner Tag sein und die Sonne scheint. Aber ich will das nur beweisen oder definieren. Das Geistige lässt sich nicht davon trennen, vom Materiellen. Und das Geistige ist zum Beispiel dieses Gefühl, einfach eine feste Form zu haben. Natürlich könnte ich auch ohne Mate mal auskommen, aber es ist ja doch schön. Ich stelle mich hier an meinen Stehschreibtisch und ordne irgendwie meine Texte, schreibe irgendwas auf als Vorbereitung für einen Podcast und nebenbei kann ich zu diesem Becher greifen. Und das ist jetzt aber nur ein Ritual. Mittlerweile habe ich auch schon zu viel getrunken, merke ich in meinem Magen. Ja, ich kann aber halt nicht widerstehen. Es ist halt dieses feste, formvollendete Gestikale. Und ja, da treibt man es manchmal zu weit mit diesen Gesten, ne, und merkt gar nicht, dass es schon was Übertriebenes vielleicht hat. Krankhaft sogar. Aber ich glaube, damit habe ich genug gesagt und will mich jetzt noch kurz mal auf Englisch wiederum einfach in meine ganz eigene Bubble wenden oder einfach ganz abdriften oder wohin auch immer, mich abschießen, abfeuern ins Weltall und korrekt. Yes, dear Winter, I said I wouldn't record any more episodes, therefore this is an official Tischlein deck dich German episode, this is not an English episode, therefore, I feel totally loyal to my promise, but again, it's the whole problem, how can you be loyal and those promises, it's good to make them, but can you always be true to them and hold them? I only tell you this, that there will be no more episodes until this condition is fulfilled that I mentioned last time, and I think it can be the right time or the adequate time, really, next week. Now you weren't there this week, we're also sick, but it doesn't matter, it's also good to have time to think, just it's really, now's the time, and I totally gotta take this step. If you don't, then I will come, but of course, I'd appreciate it, but by now it's, I feel it's a stubborn game, we're both kind of that stubborn, and our heads are, feel also my head has this singular little big form and maybe it's therefore that we're this stubborn or I don't know what I'm saying here, but still it's a beautiful game and I thought this, you are this kind of a person, so strong but also maybe stubborn and holding on to your convictions, and if you have chosen to go down a path you maybe felt so rejected and so hurt by my words that I wrote you on Christmas that why didn't you come to see me, and it's totally unfair, and if you felt like that you just wanted to cling on to this behavior and say I'll wait for you, I maybe even would give you my heart and everything there is for you, but still you have to take this action and be that man, and maybe it's that way, but I totally understand you because also I cling on to my behaviors or the patterns, because because you said this to me, you're really disappointed. You wrote this, you're disappointed that I have a two-faced personality, as I wrote you, in my podcast there, I'm totally open, and this is my second face. I'm a two-faced guy. I work double shifts on the night that I show really this other, maybe more aggressive, but also more lovely face. And yeah, but therefore I cling on to it and say, no, I don't want to show you my second face at work. I don't want to be that big man, and I even can't go to see you again or talk to you. And it totally felt like this on your birthday, that it was a very huge burden even to say happy birthday to you, and I didn't want to do it, but yeah, it was just this courteousness, right? It's courteous, and therefore it felt right, it felt normal. Exactly. And yeah, when we were out on this first walk, also with this colleague, and this is crucial, that always the third person, the eye of the society, is crucial interfering in love, and therefore his presence there was crucial also. But I kind of wondered why you two didn't talk at all. You seemed to be ignoring each other, but okay. And there we were starting a walk, and I was, I kind of remember, or I don't know if it's a correct memory, but I had this feeling, oh man, it's so complicated in love and in liberalism. If only we could toss this away, this liberal framework. And it has this stranglehold over our personalities. And we're so embedded in it, we can't get out of it. It's all encrusted. But if only this truth could come to light, that it doesn't matter which nationality or where we come from, but we are two particles that somehow belong together, and I don't even know how. I don't say it's love. It can be love, friendship, or a third thing, maybe platonical love. That's what I want to call it. Yeah, let's call it like this. But still, this is such a connection, and we feel that we could be those two particles that cling together forever, at least mentally. This is a great metaphor. And yeah, if only this could be possible, but maybe we should. But liberalism is getting into our way, and I feel it maybe can't be done. It's too violent, the structures of society and what they tell us to be, and I feel it might fail. But now my feeling is totally opposed, and I feel this won't fail, and I don't know what exactly will happen there next week, but just to talk to you, this is what I measure my success, and not even this other thing I told you I'd like to do. But yeah, I don't know in which kind of direction it will develop, but this is always the doubt I have. Right, I have doubts about love, and I'm not really sure the doubt how to tackle this, how to go on. And yeah, I want to checkmate you on, yeah, but how is this going to happen? Is this really a perfect itinerary? But I need to say that I don't have any doubts about you and me. I sense that this is perfect with these two particles, and we can figure it out. Now we can figure it out, what we could be, what we could do, but yeah, I just tell you, there's no doubt, there's no pressure. Maybe, yeah, maybe it's already relieved now for all this time we both had now to reflect and to think. Yeah, and I think that you also somehow liked me. You gave me those signals. Also, the greatest signal was after I wrote in the show notes of number 8, I think, that I wanted to kiss your hair. Yeah, there. Maybe the next day I interpreted something as a signal from you, and this was so beautiful. This gave me all the strength. Besides that you looked at me, and when you looked at me, you were like making a movement with your whole body, and like really a movement like a wild cat that's so a wild cat with all its muscles and forces, and which is looking maybe at the prey, the beute, an animal it'd like to catch, or at his lover or at his sons. But yeah, there was this force in you, this determination until the last. And well, just that, yeah, this was a beautiful gift and symbol you gave to me, and I don't even know if I can deserve it, but still I feel now stronger. Like, yeah, next week we're going to do this, going to talk again, and it's going to be fine, whatever will happen. And yeah, I don't want to do anything bad to you, just in love sometimes it's like this irrational, and you want to cling on maybe also onto something hurting, something that feels weird and bad, like being separate from you. And yeah, if I do these podcasts, there's never a doubt in my head as what to find, how to find those perfect words, the perfect itinerary, make the perfect decisions for those podcasts. And it's clear that it never gets out as I planned it. I don't even know how to plan. But my point is, why then am I so unimpressed here in the podcast, and I just start talking, it doesn't matter, but then so inhibited in the office and with you? I don't even know. It's there's all these doubts in the office, but I don't know if they're even real, or I also like to play like I'm so shy because I want to gather my communist strength and let grow even further my hatred against capitalism, because I feel, yeah, well, maybe I could be more self-confident, but other workers can't because they're so oppressed. And even I felt so oppressed so many years in school, in university, and then at work, but now I'm slowly liberating. And so, yeah, I want to also cling on to that, to let grow this resentment against capitalism and be someday maybe forced to fight and have this determination in me, this security. That's really the right thing. And the fighting, of course, is already today. It's not a physical fight, but this ideological propaganda fight's also very, very important for the future. And okay, but now I've got to come to a close in English and say, I want to give to you as a present something very big. I don't know what you, but you are worthy. You're a princess in my eyes. And yet this liberalism is getting in our ways. This thought, what is this biggest good, the greatest good on the market there? But we are not goods as persons. We feel this way because we're forced in this liberal market. But our dreams, our emotions, they are not goods, waren, consumer goods, as well, already again the internet is missing here, but okay, I can go on. And it doesn't matter where we come from and where our families come from, but we too can be this new wholeness. We too can be in our own bubble, and we'll have this richness, this wealth, being satisfied amongst ourselves and needing nothing else. Yes, capsula, maybe this is the translation for capsule, right, this is like a bubble, capsule, yeah, and this liberal market does this oppression to us. It puts this doubt in our heads. It's unclear which is this highest good, the most valuable experience. It's unclear, no answer possible. Therefore, we stay like frozen, paralyzed. But through whatever transcourse I get to you, it is my greatest source of happiness and fulfillment, being able to talk to you, look at you while you're explaining anything to me. Thank you for everything you are and what you chose to share with me. I will be forever grateful and don't need to know right now if I can be your lover, friend or whatever. But this is for me a wholly new experience. I think at least it is platonical love. Right, this is my definition. Because thinking about all this stuff, this intermingling, die Schnittstelle, Schnittstelle, it's also what we have in computer science, where the data gets transferred from one server to another. This is the Schnittstelle. And this Schnittstelle, I discovered that there must be something also in between love and friendship, and it's maybe even worth more than love or friendship. It's even more sublime, and yeah, this could be this platonical love I'm talking about. But we have to define it ourselves. Of course, platonical love also can involve material love, material pressure, because today's vulgar discourse is simply wrong about Plato and his ideas and doesn't know what Plato really thought and really told us. But that's no wonder, of course, in this democracy. People get stupid, get dumber and dumber, and that's part of the plan of the bourgeoisie. But I think I've said anything, everything. My God. Schnittstelle. It's an interface, because also our face is an interface to the world. Therefore, it's connected to the character. This is one philosopher, Cicero, I think, wrote this old ancient Roman philosopher, that there lies the character in our face, and therefore this is also a Schnittstelle, an interface to the world where we open ourselves and where we have to be brave. And I sense this every day. I'm not that brave to even look someone in the eye, not just you, all kind of people. I don't like it. I have to do really a great effort to even look someone in the eye or to even say something, even to this one colleague. This colleague that's sitting there next to me, also there sometimes I'm just like this. I know I should talk to him in the morning and have a chat, but then I think, oh no, what is this? I'm so shy. I'm oppressed here in the office, right? This is my capitalist standpoint. But yeah, it's difficult to lead a happy and fulfilled life under these circumstances in capitalism, but it could be possible. And I, as a communist, also have to remind myself that I have to do this in order to be able to construct a communist theory that could lead us to revolution, because if not, then we're even more fucked, or yeah, we're simply lost if no one does this and takes this hard tasks up on their shoulders. Of course, not only me, but yeah, they're have to be communists. And okay, you're my ruler, my identity. Yeah, there's no doubt about you. Doubt about love and how this can go with you, or in love general. There's a doubt, but there's no doubt about you. And yeah, you have infinite power over me. And yeah, this is too much. This is exactly this insecurity of lust I expressed last time in this title, Set Yourself 13. Man, this is too much. You could be here, or you're already now in this phase of platonical love. You already have this infinite power, and how can this be? I mean, can I really do this? And I'm really at your mercy, or yeah, you can tell me anything, and I must accept your law. I feel now, yeah, it's law, whatever you want and need and express. And with that, I think I need to go back to German because this, yeah, gets too romantic, and this romanticism also has its time and place, but for sometimes maybe it has to be, yeah, so sometimes it can also paralyze you and make everything like frozen, and therefore you have to get a little warmer again. With German, for example, speaking German makes one feel warm because it's a language of compromises. It's not that sharp as English. It's not that aggressive. Yeah. And with that, I thank you for your courage, dear listeners. Please, haltet euch die Ohren zu, verschließt euch die Ohren. Ich verbiete mir Einmischung in mein Privatleben und in mein Intimbereich. Das ist ja wohl die Höhe, liebe Leute. Ich weiß genau, was ihr wieder denkt und was in euch abgeht. Und daher habe ich nachher noch einen Text vorbereitet, um euch einen Schlag in die Magengrube zu versetzen, wegen all den versauten Gedanken, die ihr schon wieder denkt. Und ich weiß gar nicht was, aber ich weiß, dass ihr das falsch denkt. Und genau, diesen Text habe ich betitelt mit Faustschlag gegen die Hörer. Faustschlag gegen die Hörer, irgendwie so, ja. Und der wird nachher aufs Tableau kommen oder je nachdem, wie weit wir hier kommen, wohin wir auch immer kommen. Ich sage nur, mein Diskurs muss stahlhart sein. Der muss so sein wie gestern, springt von einem Punkt zum anderen. Und es ist gar nicht so sehr die Frage der Inhalt. Ah, das ist auch das Blöde, hatte ich das Gefühl, gerade in meinem englischen Diskurs. Da fragt man sich immer, ich muss den richtigen Inhalt liefern. Natürlich, wenn ich zu dieser Liebhaberin spreche, da will ich doch keinen einzigen Fehler machen. Und das darf nicht sein. Ich muss genau das ausdrücken, was ich ihr das ganz klar irgendwie mache. Aber, liebe Leute, kommt doch mal runter. Es ist so, der Diskurs macht einen immer ruhiger, egal was man sagt. Und vielleicht kann man es nicht perfekt ausdrücken. Aber es geht um diese Spannkraft der Worte, diese Spannweite. Und ja, diese ganz eigene Zähigkeit und ja, die Widerstandskraft der Längsfasern oder wie auch immer es in Rajuela damals hieß in Folge 79, die ist da einfach gegeben, fühle ich im Diskurs. Und deshalb ist es so unfair mit der männlichen Position oder bevorzugt die Männer so sehr. Und die Frauen bringen sich hier selber leider in diese Position der Schwäche, wie ich gestern sagte, ja, das mit den Machos, dass ihr uns das aufbittet, ja, das war vielleicht nicht so nett, das auszudrücken, aber meine Güte, also ich will einfach, dass ihr Frauen zu Machos werdet oder ja, zu... dass ihr gern auch mal so reden könnt, obszön oder abfällig über Männer und einfach sagen, ja, ein Mann, was ist das für mich? Das ist halt, ich weiß auch nicht, Fickmaterial oder ja, so ist es. Aber ich, I ain't had no love in this department, right, like Eminem. Ja, für mich hat es einfach nicht so gepasst und ich will das einfach, ich will Männer einfach so betrachten. Die sind so für mich aus meinen weiblichen Augen. Und ja, manchmal habe ich Bock auf sie, aber die meiste Zeit auch nicht. Mit denen ist einfach nicht klar zu kommen. Die sind ja wirklich, genau. Und so wäre es also gut, dachte ich, so eine weibliche Version von Barney Stinson aus dieser Serie How I Met Your Mother. So etwas ist irgendwie nicht denkbar oder hätte einen ganz anderen unguten Anklang. Das meine ich, die Frauen sind in dieser Konkurrenzwelt viel schlechter dran und viel schlimmer dem ausgesetzt. Und Barney kann das einfach so abziehen. Er macht da sein Playbook, er verführt Frauen und ja, was weiß ich, jeden Tag eine andere und flüchtet sich dann und sagt, das ist ja aber der Punkt, dass er so Angst davor hat, vor einer wirklichen emotionalen, zärtlichen Bindung und deshalb am nächsten Morgen gleich wieder flüchten muss und diese Frau da zurücklassen muss mit irgendwelchen dummen Ausreden oder letzten Botschaften, die er dann aufschreibt, neben dem Bett liegen lässt. Genau, also das ist aber alles auch schon witzig und vor allem will ich hier den Punkt machen, das ist nicht irgendwie unmoralisch oder so, was er macht, sondern das ist doch sogar viel besser, als ganz inaktiv zu bleiben und gar keinen Sex zu haben, so wie viele Leute heutzutage. Es ist doch schön, dass diese Begegnung stattfinden konnte, dann halt für eine Nacht, okay, das ist dann keine tiefe emotionale Connectedness, Verbindung, aber es ist ja trotzdem was, es ist ja trotzdem eine Beschäftigung, was einem was geben kann und ja, Barney hat dann dieses Neurotische. Und deshalb wäre es auch gut gewesen, in der Serie das nämlich mal auszuarbeiten, dass er dann irgendwann auch sich verliebt in irgendeine dieser Frauen und da gar nicht mehr rauskommt und nicht weiß, was tun. Aber es hat, diese Serie driftet dann halt auch zu sehr ins Kitschige ab, das ist nicht so gut gemacht, ja. Das ist auch natürlich eine sehr Mainstream-liberale Serie, die die liberale Ideologie natürlich auch transportiert. Aber deshalb, am Ende muss es auch so sein, dass Barney sich doch verliebt, aber halt in Robin, in diese Freundin, ja, und dann, das ist dann dieses Socialist Net, klar, mit Ted, dieses Intermingling und whatever. Es muss immer eine Zwickmühle geben, ne? Double Mill. Es ist immer so, scheinbar, sonst ist es zu langweilig für eine Geschichte, um überhaupt was zu erzählen. Sonst muss es so sein. Aber viel interessanter, meine ich, wäre das gewesen, Barney hätte sich da einfach in eine seiner nächtlichen Sexbekanntschaften verliebt und wäre da nicht mehr rausgekommen. Und nicht in diese Freundin, die er schon so lange kennt und gut kennt, weil das auch ein einfacher Ausweg, habe ich das Gefühl. Da wird nämlich diese Frage genau auf die falsche Weise beantwortet, was ist das Verhältnis von Sex und Liebe und kann es ineinander übergehen, sondern nee, wird da gesagt, da ist diese Mauer zwischen Sex und Liebe und Barney war halt früher so ein unreifer, dummer, kleiner Junge praktisch, der nach Sex gesucht hat und da sich ausgetobt hat, aber jetzt sieht er das irgendwie doch ein. Und ja, das hat er auch was Schönes, irgendwie diese Szene, wo diese Gefühle so Barney übermannen und er da gar nicht damit klarkommt und weiß auch nicht, mit Ted dann spricht oder einfach sagen will, ich weiß nicht, was das ist, aber da ist ja irgendwas, was ich für Robin empfinde und ja. Aber gut, ich weiß nicht, das war nur so eine Erinnerung, die ich hier, eine kleine Bemerkung, die ich hier einflechten wollte, weil es so wichtig wäre, diese weiblichen Barney Stinsons dann auf die Leinwand zu bringen und diesen Diskurs sichtbar zu machen. Und ja, ich kenne solche Serien wie Girls nicht oder was Robert Faller auch viel zitiert, die Serie aus den 90ern, wie ist das? Sex in the City, right? Nee, das kenne ich jetzt nicht, aber könnte sein, dass das hat sich ja auch ein sehr gutes emanzipatorisches Potenzial. Sonst wird es Faller ja auch nicht aufgreifen. Mein philosophischer Übervater. Ja, Theoriegott, möchte ich sagen. Also das würde ja nicht aufgreifen, das ist sehr gut, aber es kann heute scheinbar trotzdem noch nicht ganz gedacht werden, in diese promiskuitive Richtung zu gehen, aus weiblicher Sicht und da wirklich die Liebe ganz auszukreuzen und zu sagen, hey, ich definiere mich darüber, einfach Sex zu haben. Und ja, das ist auch feige, das ist auch in dem Sinne nicht die ganze Liebe, aber es ist schon ein Stück auf dem Weg, meine ich, und es ist nicht irgendwie abzulehnen, zu verurteilen und zu sagen, ja, der beutet ja nur Frauen aus oder der ist so ein schlechter Mensch. Nee, sondern das ist schon auch mutig und mutig, sich da vorzuwagen, vor allem auch in diese materiellen Verstrickungen und Verflechtungen, wenn man da so verknollt da liegt und diesen Druck der anderen Haut spürt, das ist ja doch was mit einem macht. Und ja, das muss man sich erstmal trauen, sich dem auszusetzen. Ja, mit dieser sozialen oder sozialistischen Position. Da sage ich mal, ja, das ist, was mir Kraft gibt, was ich auch gestern gemerkt habe. Und generell, es ist ein ganz eigenes Gefühl, dass ich gegen meine Mitbewohner lebe, aber auch gegen meine Freunde und meinen Bruder, dem ich da nämlich erzählte von einer gewissen emotionalen Verstrickung bei der Arbeit, die erzählte ich dann in den Weihnachtsferien und da hatte ich das Gefühl, nee, das wird mir zu viel, du schaust mir hier in den Intimbereich, du beurteilst mich, dieser Druck lastet auf mir, ich weiß, du denkst das und das von mir oder was auch immer du von mir denkst, aber ich will jedenfalls das, ich will eigentlich frei sein von deinem Blick und daher muss ich gegen ihn leben und gegen alle diese Freunde und das reindrücken, wie ich gestern sagte, ja, das hat was Zärtliches, das ist das Fraternisieren, aber trotzdem, vor allem also gegen diese Männer, denen will ich das, ich drücke euch das so hart rein, ihr werdet echt nicht mehr laufen können, ihr werdet, euch wird der Kopf explodieren, aber ich will euch das sowas von klar sagen, dass ich vor allem auch gestern vollkommen im Ernst geredet habe, als ich gesagt habe, ich will euch die Frauen aussparen und hey yo, das sage ich euch einfach. Zumindest den Leuten, die sich nicht mit der Polyamorie anfreunden können, die diesen Gedanken nicht mal fassen können, denen sage ich dann, ja, dann zwinge ich euch halt dazu, dass ihr ihn materiell irgendwie doch mal fassen müsst, weil da in eurer eigenen Lebenswelt dieser Einbruch oder Diebstahl stattfindet. Dieses amoralische aus eurer Sicht amoralisch. Aber ich will doch nur spielen, ich will euch das doch nur offenlegen und zeigen. Und ja, natürlich habe ich auch diese Sexlust, diese Lust eigentlich, mich an jemanden zu kuscheln und so weiter. Aber ja, ich bin halt ihr Podcaster, die Lust am Sprechen, die übermannt einen doch immer weiter. Und so muss ich es euch leider sagen, liebe Leute. Nehmt euch in Acht. Was auch immer. Nehmt euch in Acht vor mir. Genau, vor allem also mein Bruder, den gehe ich da an. Und hier habe ich mir notiert, ja, da ist dann dieses Gefühl, zum Beispiel dieser Kollege auch, dem ich erst dann vorletzte Woche überhaupt erzählte von meinem Podcast und von der Anhimmelung der anderen Kollegin dann. Und ja, was ihn auch ziemlich, er ist auch eher schüchtern natürlich, aber ihn auch ziemlich zu beeindrucken schien. Aber es war einfach ein schönes Gefühl, vor allem auch wegen diesem Tragischen. Hier im Podcast rede ich ja viel zu fröhlich und da geht es von High Point zu High Point, Höhepunkt. Aber eigentlich ist die Liebe ja auch das Tragische. Und da war es wirklich so, als ich ihm das erklärte, meine Stimme bricht fast und es ist so tragisch. Ich kann nicht reden fast und es ist einfach klar, allein durch den Ton meiner Stimme, dass ich völlig ausgeliefert bin an diese Person und eigentlich am liebsten gar nicht reden will, mich nur einschließen will und sagen will, das ist dieses innerliche Gefühl, das höchste Gut. Aber genau das ist das Problem, dieses metaphysische höchste Gut. Das ist es, was der Liberalismus uns antut, zufügt, dass wir immer vor diesem liberalen Gericht stehen, dass sein Hammer sausen lässt und uns sagt, so und so hast du dich geschlagen, deine Persönlichkeit entwickelt und dein Leben hier auf die richtige Bahn gebracht, deine Biografie so verschlängelt, geplant, möchte ich sagen, warum auch immer, aber es schlängelt sich jedenfalls wie der Fluss ist so der Metapher fürs Sprechen und das Sprechen gibt Kraft, deshalb sind die Männer so privilegiert, weil egal was, man muss was sagen, aber ja, damit ja, ziehen die Frauen schon zurück und verkleinern sich schon und das ist eine völlig inakzeptable Situation, die auf dem sozialen Feld herrscht und kann auch nicht mit dem Verweis auf die erotische Spannung gerechtfertigt werden. Aber wie, da jedenfalls war diese Tragik in meiner Stimme, ja, und da hatte ich das Gefühl, da ist wiederum dieser Beweis, es macht irgendwie was mit einem. Es kommt immer darauf an, zu wem man spricht oder was dieser andere macht. Und es ist aber meistens so, es kommt so sehr darauf an, es ist so eine hohe Intensität, es ist nicht nur in der Liebe, sondern genau auch da mit Kollegen, dass man es am liebsten doch wieder lässt, wie in meinem Fall, dass man doch fühlt, wow, das ist so ein krasser Austausch, allein in die Augen des anderen zu schauen, das ist so viel, was ich von mir preisgebe oder was ich von dem vielleicht sehen kann. Deshalb am besten behalten wir es für uns, da sind wir ganz liberal und ganz sicher, dieses liberale Gericht wird dann nicht dieses Urteil über mich fällen oder es wird sich zumindest nicht so scharf anfühlen, so schneidend, denn dann kann ich ja immer noch sagen, ja, ich wollte ja so bleiben für mich in dieser eigenen einzelnen Bubble und ja, was weißt du schon andere von dem, was ich wirklich wollte, was mir mein liberales, meine liberale Autonomie, meine eigene Willensentscheidung eingeflüstert hat. Das kannst du gar nicht wissen, ich bin hier sicher. Und genau diesen liberalen Willen gibt es aber gar nicht. Der ist völlig erschlafft, der ist völlig zurückgebildet, gelernt, meine ich. Es gibt nur den sozialen Willen und deshalb muss ich hier alles rausbringen. Und das mit dem Ausspannen, das zielt genau darauf, auf die soziale Lust. Es geht noch nicht mal um irgendwelche physiologischen Betätigungen, Lüste, Stimulation, was das höchste Gut sein kann, sondern das Soziale, das mit den anderen zu teilen, irgendwie zu sehen, Austausch. Genau. Und diese Kollegen oder Freunde oder vor allem mein Bruder, meine ich, die glauben nicht an mich oder das will ich nicht glauben machen. Das ist nämlich diese Position, die man auch so mit den Eminem-Texten verbinden kann. Eminem, dieses Gefühl, nur so ein kleiner Mann zu sein und man will es schaffen, man muss es machen und deshalb so aggressiv sich gegen die ganze Welt durchsetzen. They don't believe in me, habe ich mir notiert. And I need this hard position of feeling of humiliation. Oh my God, what is this? Humiliating feeling? Pull out the best of me. Anything is possible. I'm grateful for this male burden. Ja, das ist die Erkenntnis eben jetzt aus meinem Diskurs, dass diese männliche Rolle sich schwer anfühlt für die Männer und auch für mich. Fast inakzeptabel, aber es gibt einem doch Kraft. Und genau deshalb muss man sie ablehnen. nicht, weil es irgendwie unfair gegenüber den Männern war, sondern weil es einem Kraft gibt und weil es einen in eine vorteilhafte Position gegenüber den Frauen bringt und das aber nicht das Richtige sein kann für die Liebe, wo man auf die Gleichheit zählt. Und das ist deshalb für mich ganz abzulehnen und auszukreuzen, dass weiterhin Männer den ersten Schritt machen sollten und Frauen sich so zurückziehen. Aber niemand ist ja schuld. Wir sind alle Individuen und können als Individuen eben nichts, weil dieser liberale, individuelle Wille nicht existiert, sondern nur der soziale. Aber solange die Gesellschaft so toxisch ist wie heute, was will man da machen? Da erschlafft man, da wird man paralysiert, irgendwann suizidal. So habe ich auch dieses Gefühl. Die Liebe ist noch diese eine Ressource, die mich vielleicht retten kann. Aber ja, heute bin ich nicht so depressiv und suizidal, aber irgendwann werde ich es werden. Das ist dieses ganz klare Gefühl in dieser bürgerlichen Gesellschaft. Da kann auch ich nicht ewig durchhalten. Irgendwann, also dieses toxische, unterdrückerische Element in der Arbeit, Lohnarbeit als abhängiger Proletarier, das ja, wird mich auch irgendwann brechen und ich muss jetzt wirklich schauen, wohin ich komme. Schauen, mir diese Ressourcen offen zu halten. Einerseits ja den Kommunismus, die Revolution zu planen und dafür die Leute aufzuwiegeln, aufzustacheln, das ist schwer. Also es ist eigentlich leicht, aber es ist schwer vorstellbar, dass wir da so schnell zu Resultaten und wirklich Früchten unserer Arbeit kommen. Aber zumindest die Liebe, die ist ja doch realisierbar und die ist ganz schwierig auch, weil ja in dieser toxischen bürgerlichen Welt, da will man eigentlich lieber verlieren und da kann man sich das gar nicht vorstellen. Es kann so ein großes Glück geben und man muss das ja auch noch akzeptieren und irgendwie für sich annehmen und irgendwie diese Situation denken und zulassen können. Diese Person, deren Blick mir schon so viel zufügt, die könnte jetzt hier bei mir sein und sie könnte mich anblicken und mir durch ihre Augen kommunizieren, dass ich jetzt mit dem Podcast mal aufhören soll und mal zu ihr kommen, mich anschmiegen soll. Das wäre einfach, das wär zu viel vorzustellen. Und kann man so etwas Schönes eigentlich wirklich affirmieren und bejahen. Aber ja, man muss es doch, ne? Das ist eben dieses Kommunistische, wir sind alle Teil irgendwie, gehen zusammen und es gibt da gar kein Auseinanderdividieren. Und deshalb habe ich auch hier nur diese Kraft zu sprechen und zu lieben. Es hängt alles davon ab, von diesem sozialistischen Geflecht. Und wenn das nicht die Wahrheit wäre, dann würde ich auch spüren, dass meine Liebe komplett wertlos ist und auch mein Sprechen komplett für die Tonne. Ja, an dieser Stelle lasst uns doch einfach mal ein Lied spielen, nämlich dieses, was mit dem sozialistischen Netz zu tun hat. Nämlich Good Die Young von Luke Mitrani. Das postete ich damals in den Shownotes als ich spürte, dass ich wieder eine kleine Podcast-Auszeit nehmen muss und mich einfach vorbereiten auf was auch immer, aber jedenfalls einfach auch in dieser Depression, genau in diesem liberalen, in dieser Selbstbetrachtung, diesem liberalen Gewissensgericht auch versinken will und mein Leben und meine Biografie so aus dieser Warte betrachten will. Es wird nie wieder irgendwie sich zusammenfügen, was hier zu Bruch ging und wow, ich weiß noch nicht mal, was ich mache und was ich will. Ich will mich einfach nur verkriechen. Und das muss man eben dann auch auskosten, wenn man als kommunistischer Spürhund hier diesen Verirrungen und Sackgassen in unsere heutige Psyche, die vom Liberalismus hervorgebracht wird, wenn man den nachspüren will, dann muss man sich auch dahin abgleiten lassen oder in diesem Schmutz nachbohren. You have to dig into that dirt rat, sagte ich in der ersten englischen Folge. Und da postete ich also dieses Lied und sagte euch ja, unterhaltet euch doch damit die nächsten Monate, bis ich zurückkomme, weil da steckt einiges drin und da steckt eigentlich alles drin, vielleicht sogar in diesen Lyrics und vor allem dieser Teil über ja, my baby, why don't you come home and we'll sing all your favorite songs. Dieses Gefühl habe ich jetzt auch einfach in der Liebe generell gegenüber dieser einen besonderen Person einfach. Aber ja, ich mache ja keinen Hehl daraus, das ist weiter dieses Feld der Liebe für mich. Auf diese zwei oder drei sogar Personen bezogen. Und da ist dann aber wirklich die Mauer und die Grenzen. Weiter kann ich nicht denken. Aber dieses Gefühl gegenüber diesen Personen, ja, es könnte so einfach sein. Why don't you come home and we sing all your favorite songs? Und das Singen ist auch sowas, kraftvolles, leuchtendes, was auch unvergleichbar ist, wenn man so singt. Und natürlich ist es nochmal überwältigender als das Sprechen, Podcasten. Und diese Melodie, der Rhythmus, diese Poesie, vor allem auch die Poesie der Worte. Genau. Damit viel Spaß bei diesem Lied. Good Day Young. So, I'm back, dear listeners, and I gotta say, I finally get it. It's important to be grounded in the physical world. Because I felt like making a walk, now I made a short pause, or maybe a 1 hour pause, and was walking out there to the forest to feel my muscles moving, everything, and you have to feel this bodily connection, because as I explained, referring to my matecito, to my tea, that there is a material connection. We are thrown into this world and feel like mental, spiritual beings. And this is such a great sphere where you can only think and be in this holy, untouchable mental space. But the real world also has to do with the material base. And what this space is, maybe I don't even understand that clearly. But I try to figure out, and it has to do also with this pressure of the two skins pressing against each other. This part of the last episode in English, I think. And now I also did some stretching after returning home. It's good to relieve a little the tension, but I feel I still have to go on later on and stretch a little more. Sometimes I do yoga, and there you can feel your body, and that's great sometimes as having sex, or even greater, because there you feel all kinds of muscles you didn't even know they existed, and feel, wow, this is a real relief, this is getting me to some kind of high point, and it's so great. On one hand, it's also painful to feel this stretch here. Oh my god, this is also, yeah, it's an ambivalent feeling. There is also mingled in some negative feeling of having to overcome one's reluctance to work that hard, to push yourself that far. But still, you feel then, wow, these muscles, they like it to be treated, to be used in this way. And I don't know, somehow the blood now flows through them without any obstacles, and it's so natural to feel connected to your material base, your material being, and therefore we can never separate from our body. Oh, that's the question, of course, what comes after death. And there comes up this fear of death, and all those religions use and abuse this fear and ground their stupid ideology upon it. Yeah, have to be hard on religions here in general, because this is a very reactionary time, and I feel we might slip back into fascism or religious fundamentalism, and simply for the fact that liberalism is in itself such a weak ideology, it will collapse someday, and all those stupid weaklings, Weichlinge, believing that the rule of liberalism will last forever, well, they then will turn their heads and say, oh my god, who could foresee this, who could have come seeing this, right, that the stupid mass of the people will rather feel inclined to fascist or extreme religious fundamentalist ideologies. Well, okay, but let's get past these political fights, because there came to my mind a whole new level of clearance when I was wandering around there in the forest, because I thought about this myth from Plato the philosopher, who left us his great work, the dinner, or the daskasma, the symposium in Greek, which means, well, there was a get together of friends and they all held a discourse about love, what love is. And the most important part of it, in my view, was the part of Aristophanes, who was a real historical figure. He was also a writer, not a philosopher, but a theater writer. And Plato used him in his works. And that's so great. It's also what I do. I put some person, some other podcasters or other persons of my social bubble, put them into my work in my podcast. And also Plato made this reference to Aristophanes, and lets Aristophanes tell us this great myth. And at the core of this myth, that later we'll have to read in detail, because it's, I think it's the most crucial text about love in general, what Plato wrote there. But at the core of this text is the speech of Aristophanes. And at the core of this speech is the myth that earlier there was a historical time where things were about perfect, and we humans were full beings, we were round spheres and wandering around like this, and we were complete in ourselves. There was no need to find a lover. But then, for some reason, those human beings became too powerful and began to threaten the gods, maybe threatening to ascend up onto their mountain where they lived. Or the Greek mythology told there lived the gods up in the mountain Olymp. And the gods decided to punish the humans and cut them in half. And it was then that the great medicine man, the medicine healer and god of medicine, well, he cut them but also healed them afterwards, so they could lead at least a normal life as those half spheres. Now they were wandering around like half spheres. And yeah, this is Aristophanes' explanation why we humans are like this. Somehow we're only half and we seek our other half. And in sex, maybe we can connect that deeply, and it feels like we're round again, we're the sphere again. And I find this myth highly important. I can't even come to final interpretation and finally draw my conclusions from it, but just this, that it's connected to liberalism, with this high, astoundingly high and infinitely valuable good, a consumer good that has to be reached, and you always have to ask yourself, is this what I want? Is this really this life? Am I this person, this greatest liberal person? I have the free will and the free decision over every part of my life. And yet this is the liberal dilemma, or the liberal delirium, we might say. Delusion that you always have to be, have to reach that, the highest good. And yeah, this highest good, according to this myth, would be to glue together forever, because those half fears now have this deep yearning to find their original other half sphere that they were earlier glued together, and now would only, yeah, like to be glued together again by this other god, the god of Smith, Smith, well, he has his hammer and all kinds of tools, and he could do it, tells us Aristophanes. He would ask the humans if they wanted to, and everyone would agree and say, yes, please glue me together again with my original half. This is so great, because also I felt exactly this, the same thing when reading this text. Yeah, please glue me together with that half, and forever one, and until death, and even after death, says the text of Plato. Yeah, even then, in the other world, Unterwelt, they believed in a world down under, so that where we go after death, and even there we will go on to be glued together. And this is exactly what I want, I felt. And okay, this is so highly important, because I totally can affirm that and can say, yeah, this is a great, well, romantic notion of love also, yeah, but you can't deny it, you can't really be free of that, well, liberal age, and it has to do with romanticism also, liberalism, but okay, yeah, you can't deny it, and it's a beautiful thing to hear about this myth, about this story, about those human desires to be so lastingly connected. And would I say, yeah, that's totally possible, or at least as a metaphor? Of course, you can't be glued together, would be not so practical for normal life, but as a metaphor, I find this really, really amazing. And the problem lies in this identity of this other half. The problem is there that the problem with this is that it's not necessarily only one other person that can be this other half for you. And of course it feels like this, and it is totally like this, that at times there is this connection and there are only these two persons. But to really actually live up to this highest possible connection, to this platonic love, I called it, you have to also make this transgression, or at least think it, that you could also desire other persons, and that this would not ruin this love experience, that there will be erotic feelings towards others, and this is always a different kind of feeling. You have to think and make a decision to which person you could embark, with which one you could embark upon a second or third love journey, maybe. But still, of course, you can't do it with everyone, and this wouldn't be possible. And this is also the dilemma of liberalism. It implants into us this need for more and more, and therefore we get greedy and think, oh yeah, sex is the greatest thing, when I get as much as I can. But then at the hour when it comes, when it all counts and it comes to actions, well, you maybe think, oh no, will this really be that great? Oh no, I'd rather stay single, stay alone, at least no one sees me. And this is also shameful, being seen naked or being hurt as you make these stupid promises and love swears and cheesy discourses, and therefore, yeah, liberalism forces us into this poverty of experiences, poverty of material communication, and all these borders among, between the individuals, social borders that you feel like me, it's impossible to even look someone else in the eye, would be a transgression. Exactly, and this transgression, yeah, it has to do with this highest good, and this, there's so many people that could be attractive. And yeah, now we get to the point that sex could feel like such a high value, it's impossible to imagine. And my point being that for women maybe it's even greater. And there was also this This is a point already the ancient Greeks mentioned. I think at least, yeah, there was also some kind of myth, but I've heard of it long ago in school. I think my teacher told me about this, that one person had switched genders there, being a man and developing into a woman, and then he was comparing the different kinds of love and said, yeah, that the love a woman could feel was 10 times higher, 10 times more intense than the love of a man. And well, back then, maybe I couldn't believe it, I was so young, maybe 18 in school, but now, yeah, I feel like there could be some truth to this. Also because, of course, I experienced now in my past relationship some of those material Sinnenfeuerwerke, well, fireworks of essential sphere, essential organs, the skin. Yeah, there you maybe experience this, that my lust as a man is also high, but what you see in your partner maybe is that, yeah, there at least it looks like or feels like and sounds like it, that there's something even way more intense going on the other side. And this is only my point, that thinking of this, it finally became clear to me that my whole demand that women take up also the actions, go out seeking for men and seducing them, flirting, making those first steps, not only, well, with the eyes, of course, you're so entangling, you're so magnetic, but also those steps like speaking to someone and making a question maybe, or simply asking, how are you doing? This is such a great question. Or also, wie geht's in German? But now maybe I thought, yeah, this could be the reason why women stubbornly don't want to do this and want to wait for men, because they want to have from him the sign that he's ready to act. He saw something in them and he's committed, he's ready to take everything, to play his game, to do what's necessary and to reach out to her, to ask something, to hold his hand. And this is always the metaphor for love, maybe, that there are two hands reaching out and trying to make a handshake. And so, if a woman feels, then yeah, sex is such a impossibly, unspeakably great, intense activity. And on the other hand, love, the spiritual connection, is maybe also even more deep for women, because it's the only thing left for them. It's more important in their lives, because we men are privileged in economy, also in the workplace. Of course, there are way more male executives and men are paid better. And yeah, there are all kinds of these privileges, but it all comes down to that. Simply, we're better off men in the economic, in the social sphere as citizens. And yeah, we can have our life independent from love. Of course, love is also a great topic of our loves and great desire, a thing we cling on to and can't stop thinking about. But still, we have a place where we can retreat and feel like, yeah, we're also a full person outside the sphere of love. And for women, maybe this is more difficult, because although times are changing slowly in liberalism, it's never that quick. Liberalism puts this pressure onto us, and most people want to stay reactionary and think like their forefathers, and we don't get really to develop new kinds of role models and relationships fast enough. It's simply not good enough what liberalism does here. So yeah, women maybe are thrown into this world and feel like they are so in a competition in love, even it's even worse for them than for men. And this is only my theory, that yeah, on one hand, love is more important to them because of all these social inequalities, economic unfairness, that women, of course, are, I appreciate them so much, also as co-workers. Like this one co-worker that I was talking about and solely working with her was great. And yeah, but it has to be organized better to give them the credit, give them the confidence also to even think about themselves, that they could also rise up to be an executive, could rule over men and over everyone in the company. Exactly, this is my point with the chess playing and this aggressiveness I see in the looks, but also the brilliance in the looks of Ding and Nepo, that you have to want to attack, take down your adversary and go right through his defensive lines and smash him. Yeah, but this is the economic sphere, then the material sphere of sex. There I say, yeah, maybe it's also more intense, and therefore this is too traumatic to think about having sex. Of course, also for me as a man, this feels like this, and therefore I want to feel desired. I want to have this security, the sureness to know for sure the other person is desiring me, is committed to me, and is putting up his best game, he's trying everything. And therefore women maybe expect this and want to stay in this waiting role and saying, yeah, yeah, I could be so committed to you, but first I need to see something from you, because my whole love experience, my sexual drive is so intense, I can't even handle it, can't control myself once I get into, so I have to really be sure about a man, and that at least he can take this one step, and it can't be that great of a burden, right? I mean, how weak are men nowadays if they feel like this is such a great problem to them? And yeah, this was what I wanted to explain here. And with the myth of Aristophanes, I think there is a great truth in it. Although we should be careful and avoid this misinterpretation that then could lead to this belief you only can be happy with one person in a lifetime. But this connectedness, these two characters that find together and that are explainable only by the other half that fits into them. And I got this feeling that I can look at my life, I can understand myself through the eyes of the other, and I wouldn't be a complete person. And this is the great thing about identity, about being a human being, that you can't be whole for yourself as an individual. You have to have this other look and have to think, how does the other one feel and look at me? What does he see in me? And how is this that we two could belong together? And through your being, what I know or imagine about you, I also come to understand myself and come to feel, yeah, everything in my life was right and was a path that guided me towards you. And now it makes sense, and yeah, there are many shortcomings and ways to make things better in my character and life, but still, this is not even the point. The point is being understood and being able to understand oneself, and that through this reflection of the other one, you feel you get completed. You feel like for the first time you even can be a full person, and for the first time can look at yourself and affirm also those dark spots on the soul, those vices or things you say, oh my god, why am I so weak and can't even change? It's all the same patterns, like in an addiction, it's also a pattern of behavior, but I can't take a single step outside those boundaries that society or my parents set me. And why am I that small of a person, a weak person? And all this you can also say, yeah, it's good, I can accept this about myself, because it all becomes understandable. But this other person looking at me, and with me imagining what that look is. Affirmate, affirmieren, affirming. Okay, I think this was my point. I wanted to mention in English, I don't know why even, somehow, yeah, it's always good to have a variation, varying between German and English. And yeah, these, but this doesn't mean anything, of course, you Winter, as I, call you, but shouldn't call you so much longer, because yeah, your real name is so much more beautiful. And only want to say to you that monogamy would also be acceptable for me, or yeah, only living with you and only having these material contacts and these spiritual affections towards you also would be then acceptable, if only you tell me, because you're this ruler over me. And yeah, just need to tell me, and doesn't have to be now, of course, this all needs time to be sorted out. And wow, this is all now a crazy, yeah, entanglement. can't figure this out. And just that everything I want is that you tell me what you want and what you think. So let's switch back to German, right? There's things left on the plate, and I always want to have something up my sleeve. So this makes me comfortable to feel I can say anything, because if I can say, if I have another, an As im Ärmel, another ace up my sleeve, then, well, it doesn't matter, it's always something new to tell. Yeah. Und damit machen wir weiter auf Deutsch in dieser trägen, gemächlichen, dahin plätschernden Sprache. Ja, okay, wenn es sein muss, Leute, dann lasse ich mich nochmal mit euch ein, mit euch Deutschen. Schaffe, schaffe, Häusle baue, so sagt man hier ja im Schwabeländle. Und das ist wichtig sprichwörtlich hier. Weil auch ich, wo ich mich jetzt nicht so bürgerlich fühle, wo ich jetzt nicht so viel, ich will, ja, viel sozialer Status anhäufe, will jetzt, ja, auf die Weise, wie mein Vater mir vielleicht empfehlen wird, da in die Sicherheit für die Zukunft aufbauen, eine Familie und so weiter. Aber was ich meine ist, ich habe ja trotzdem das Gefühl, jetzt, ich will hier schaffe, meine Podcasts machen. Ja, schaffe und Podcasts mache. Aber halt, sag ich mir da, also da ist diese Lust, es ist ganz krass, es hat auch mit der Liebe zu tun. Jeden Tag wacht man auf und hat diese Spannkraft in seinen Tagen. Und vor allem die Worte bringen einen dahin oder auch Begegnungen mit anderen Menschen, wenn man denen ins Gesicht sieht, da ist es oft so, dass ich im Bett liege oder auf dem Sofa und mir denke, ah, gar keine Lust aufzustehen, aber wenn ich an irgendwas Witziges denke oder irgendeine Wortkombination, die diese Spannkraft in sich hatte, was ich geschrieben habe oder sogar gepodcastet, wenn ich daran denke, dann springe ich doch auf und sage, ach, was ist das Leben schön. Oder auch, wenn ich an andere Menschen denke, nicht nur an Menschen, die ich liebe, sondern auch sonst Kollegen, wenn ich da einen speziellen Zug zum Beispiel bei diesem einen Kollegen gesehen habe, bei der Arbeit, den ich jetzt noch nicht erwähnt habe, er ist ein Kollege, den ich nur so lose kenne, dieser Kollege, aber ja, eines Tages ist mir jedenfalls ein spezieller Zug an ihm oder ein Verhaltensmuster aufgefallen, das mir irgendwie exzeptionell erschien und mich vor Rätsel gestellt hat. Und das will ich jetzt gar nicht weiter beleuchten, was das war, aber egal, es war halt sowas, was einem klar macht, dass diese andere Person auch irgendwie so ein Mensch mit Macken und Fehlern ist wie man selbst. Und krass, man kann sich gar nicht vorstellen, dass die anderen auch so sind wie man selbst, aber irgendwie auch diese Zuneigung setzt das frei und dieses Gefühl, wow, ich sollte ihn mal ansprechen, ein Gespräch verwickeln. Es ist doch immer nice, mit Leuten zu reden, sich zu öffnen, dieses Plätschern zu fühlen, dieses soziale Hin und Her, des Diskurses hin und her, die Dialektik, die zwei Seiten, die sich austauschen und die aufeinander reagieren. Es ist gar nicht wichtig, was gesagt wird, sondern einfach, dass man sich festgräbt, festkrallt an den Worten des anderen und darauf seine eigenen freien Assoziationen loslässt. Und da kommt dann etwas Konturiertes, Konturhaftes wieder raus, etwas Formvollendetes oder zumindest Geformtes, woran sich der andere wieder einhaken und anhaken oder vergreifen, angrapschen kann. Und ja, das hat alles dann auch mit dem Sex zu tun, eben auch in diesen sozialen Gesprächen, wo überhaupt keine erotische Spannung vielleicht vorliegt, aber die sind alle auch Teil des gesamtgesellschaftlichen Sozial- und Sexzusammenhangs, der sich überhaupt nicht irgendwie dividieren und auseinanderklamüsern lässt. Klamüsern ist ein sehr schönes deutsches Wort. Ja, dieses Schaffen, ne? Wenn ich jetzt doch sagen würde, ich würde am liebsten eigentlich nur für immer im Bett liegen bleiben oder so. Und ja, was hält mich davon ab? Also im Liberalismus ist es ja auch tatsächlich so, man wird so niedergedrückt, träge, weil ein das Bild von diesem perfekten Ich, von diesem Selbst, das man sein könnte, das glänzt so weit oben auf dem Berg, das thront da wie die perfekte Liebe auch, und daher lehnt man es ab oder fühlt sich unwert und fühlt es so ungerecht, dass man nie dahin kommen kann oder das erreichen kann, und deshalb lieber gleich ganz unproduktiv, dumm und stumpfsinnig darin sein will und stur daran festhalten, an dem, was man weiß, das bringt mich sowieso nicht weiter, das ist sowieso der eigentliche Fehler, aber gut. Was ich hier ausdrücken will, ist jetzt noch, dass ich mache Podcasts, ne, und wer weiß, was kommt da eigentlich raus? Ich könnte morgen einen neuen Podcast machen und damit ein neues Mädchen verführen, und aber das, dann will ich auch gar nicht denken. Und das ist auch ganz schlimm, nämlich diese Sache, dass ich so begehrenswert sein könnte. Das mag ich mir auch gar nicht vorstellen. Genau, das hat damit zu tun, was ich gerade auf Englisch auch ausdrückte. Es ist auch schlimm, sich das vorzustellen. Und deshalb wahrscheinlich sind die Frauen halt in so einer schlimmen Position. Weil dieser vulgäre Macho-Diskurs und so, der zielt ja immer in diese Richtung, die Frau zum Objekt zu machen. Oder dass sie halt dieses Objekt ist, und deshalb meine ich, man muss es umdrehen und sich einfach nur wünschen, dass Männer so zum Objekt und auch obszön oder wie auch immer da diskursiv eingebunden werden von den Frauen. Aber so rum ist es dann wirklich sehr bitter, wenn das so einseitig ist immer. Und wie ist es? Also ich könnte begehrenswert sein, egal ob ich jetzt Mann oder Frau bin, aber dieser Gedanke hat ja trotzdem was Traumatisches, was man gar nicht weiß, wie soll man damit so reinkommt. Das ist diese höchste Lust, dieses Aristophanes gut zusammengeklebt zu sein. Und also ja, egal was ich mache, bei mir als Podcaster, ich bin jetzt ja noch in einer besonderen Situation, jetzt nicht nur durch meinen speziellen Liebespodcast, sondern generell, ich kann ja immer was sagen und schaffe dadurch die Realität, ich bin nochmal mächtiger als andere Menschen. Aber auch sonst, alle anderen Menschen sind ja in diesem Liberalismus so eingesperrt und sagen sich dann so vielleicht, ja, lieber inaktiv bleiben, lieber nichts tun, weil alles, was ich mache, könnte mich ja diesen anderen attraktiven Geschöpfen annähern und ihre prachtvollen Magnifizienz. Genau, also das ist nur so eine Formulierung, die ich mal aufschrieb in einem literarischen Werk von mir. Da sagt man sich praktisch, ich muss mich hüten, in ihre prachtvolle Magnifizienz zu fallen. In diese Aura, diese Aureole, die andere Person um sich hat. Und das ist so schön, unglaublich schön. Aber Schönheit, was soll ich damit anfangen? Ich kann sie nicht besitzen, nicht auf meinem Konto gut schreiben. Und es ist so dramatisch zu denken, sie vergeht. Nicht jetzt nur mit dem Alter, sondern generell, dass der Tag ja irgendwann vorbeigeht. Ich die Person nicht mehr sehe. Generell die Zeit einfach vorbei geht und es nicht für immer dieser ganz kleine, ganz intensive Moment wie jetzt sein wird, immer, wo man vielleicht diese Schönheit sieht, wie ja. Also ja, alles, was ich tun könnte, alles, was produktiv wäre, das nährt mich, den weiblichen Geschöpfen, jetzt aus meiner speziellen Sicht, heterosexuellen, männlichen Sicht. Ja gut, das nährt mich denn an und das kann ich eigentlich nicht tun, weil das habe ich nicht verdient. Und da kommt jetzt wieder diese Frage der ungleichen Position. Der Mann soll ausgehen und Jagd machen und die Frau einkreisen, die so zu deinem Liebesobjekt machen und ihre Vorzüge aufzählen, ihr das Zeichen, das materielle Zeichen geben, mit den Stimmbändern, mit dem firmen Auftreten, es zu wagen, sich vorher aufzupflanzen und in die Augen zu schauen und so weiter. Und dann diese Frage, ne, was geht, wie geht's oder so. Und da sage ich dann, also ich als dieser liberale Loser, das übrigens, was Stefan immer meinte, mit diesem japanischen Phänomen, ja, er bricht es immer so genau runter, Stefan, dass es alles seine Bezeichnung und seine medizinische Einordnung auch hat, dass diese japanischen Männer da einfach nur, das ist ein weit verbreitetes Phänomen ist, dass die einfach in ihrem Zimmer sitzen und sich gar nicht ihrer Umwelt zumuten wollen, alle Verbindungen gekappt zu Familie und Freunden und einfach das Gefühl haben, sie sind so schamvoll. Und ja, ich kann es mir gut vorstellen, vor allem Japan und Deutschland, dass da auch die Kulturen ähnlich sind, dieses übertrieben Zeremonielle ist natürlich in Japan nochmal besonders, aber generell diese Askese, diese Arbeitsamkeit, die Vorstellung, man wird ein guter Mensch dadurch, dass man schafft. Und ich glaube, das ist schon, was Deutschland und Japan irgendwie verbindet. Und ja, Stefan, was ich da meine, eine leichte Kritik, wobei ich dir sehr dankbar bin dafür, dass du das immer wieder aufgebracht hast im Aufwand-Podcast, aber man muss es nicht so auf dieses eine Syndrom oder das mit den Japanern begrenzen, sondern es ist ein generelles Symptom im Liberalismus, das ich zumindest in meinem Leben auch ganz krass gespürt habe. Man will sich so einschließen und wirklich alle Verbindungen kappen, einfach, dass ein keiner mehr sehen kann. Und ich sage vor allem, für mich hat es auch mit dieser männlichen aktiven Rolle zu tun, dass ich sage, ja, ich könnte da jetzt zwar rausgehen und was machen und irgendwas, aber ich habe es doch gar nicht verdient und vor allem, warum wollen die Frauen mich nicht verdienen? Also ich will doch auch einfach mal begehrenswert sein und ich verstehe das nicht, liebe Frauen und so. Also, ja, wenn ihr nicht diesen Schritt machen wollt auf mich zu oder mir das irgendwie zu verstehen geben wollt, dass ihr mich auch hübsch und attraktiv begehrenswert findet und interessant und mit mir ins Gespräch kommen wollt. Und ja, ich würde euch doch alles erzählen, wenn ihr nur richtig nachfragt über meine Podcasts zum Beispiel. Ich würde alles erzählen und wirklich sagen, ja, was für eine Art Podcaster bist du eigentlich? Diese Frage würde ich mir einfach nur mal wünschen. Und dann würde ich losplätschern wie ein Wasserfall und sagen, ach ja, so ist das mit meinem Podcast. Und aber ja, ich spiele da nicht mit. In diesem ungleichen Spiel habe ich dann das Gefühl dann, ja, und das wollte ich hier nur kurz ausdrücken. Es ist irgendwie was ganz, ganz Komisches mit diesem Liberalismus und diese Bilder, die da hängen und die man erstmal abhängen und auskreuzen müsste, um überhaupt dahin kommen zu können, loszuschaffen. Weil man will ja dieser liberale Duse sein, genau, und nicht dieser Gewinnertyp. Vor allem, wenn man dann auch noch kommunistisch gebildet ist und überhaupt eingesehen hat, was für ein integriertes Weltsystem dieser Imperialismus ist. Und das natürlich auch in unsere Köpfe, in unser Empfinden und so weiter, in unsere Biografie integriert ist. Aber dann will man ja sowieso nicht Gewinner-Typ sein in dieser Welt, oder? Das ist aber eben sehr falsch dann. Deshalb muss ich mich hier aufklären und aufrütteln. Oder mit diesem Bezug auf Folge 100, auch auf Hucks Text zur Gesundheit und so. Ja, möchte ich das ja einfach ganz klar sagen, dass diese Abschnitte von Marlon Grohn aus seinem Kommunismusbuch darüber, dass es doch richtig ist, auch mal in einem sauberen, aufgeräumten Zimmer zu leben und sich ordentlich zu ernähren, keine Drogen zu nehmen, genügend Sport zu treiben, das war ja ein sehr erhellender Abschnitt und den habe ich hier, glaube ich, schon in Folge 17 damals vorgelesen. Also ein sehr wichtiger Abschnitt, meine ich, und man braucht das so. Ja, man braucht das einfach. Und auch wenn ich es jetzt vielleicht nicht umsetzen kann für mein Leben, ich weiß jetzt nicht, was ich umsetzen kann. Das ist immer das mit dem Voluntarismus. Man nimmt sich's vor und man kann diese Versprechen nicht halten, noch nicht mal was ganz simpel erscheint. Aber ja, es ist trotzdem wichtig, diese Autoritäten zu haben, Leute, die dann wie die Eltern sind, aber eben bessere Eltern, weil ja die Eltern natürlich auch zu Ware werden, alles wird warenförmig und die Familienbande sind nicht mehr so vertrauenswürdig in dieser kapitalistischen Welt. Das muss ich ja leider auch meinen Eltern ins Stammbuch schreiben, auch wenn ich sie ja auch lieb habe. Aber Marlon Grohn, also was er für eine Art Erzieher und Aufpasser und ich weiß nicht, was Wächter für mich war und ist, aber ich muss mich jetzt auch halt von ihm lösen, habe ich jetzt den Eindruck, weil er sonst wirklich zu sehr über mich wacht und auch als Gott und so, und das will ich natürlich nicht, das dann eher in der Liebe, aber auch die, das meine ich einfach, einen darauf zu stoßen, ja, es ist auch gut, gesund zu sein, selbst in dieser bürgerlichen Scheißwelt, weil wir müssen ja den Kommunismus vorbereiten. Und die Vorbereitungsarbeit ist vielleicht die eigentliche. Und dabei muss man einen klaren Kopf haben, weil wenn man da einen verrauchten Kopf hat, dann wird auch nichts rauskommen bei der Theorie. Und dann geht später auch die Praxis schief. Und darunter muss dann ja die ganze Welt leiden. Denn ja, ich bin Theoretiker. Ich fühle mich dazu berufen, an diesem kommunistischen Theoriewerk mitzuwerkeln. Nur die meisten Menschen sind ja aus verständlichen Gründen erstmal Proletarier und erstmal so, dass sie nur an sich und ihr Leben und ihr Überleben auch überhaupt denken können, wie ja auch ich eigentlich lange Zeit nur so denken konnte, und es ja auch normal ist in dieser Welt, die uns so sklavenmäßig versklavt geistig hält und als schwache Tiere einfach abspeist mit dem wahren Dreck, der uns vorgesetzt wird, wie Marlon Grohn auch sehr schön schreibt. Aber also, ich glaube, damit habe ich es gesagt, man muss ja einen Grundstock an zur Revolution befähigten aufrechterhalten, schreibt er da in seinem Kommunismus für Erwachsene Buch. Und das ist es, also daran müssen wir uns ja machen, auch wenn dieses Leben hier sinnlos scheint im Liberalismus. Nee, es ist ja doch vielleicht der eigentliche Sinn und vielleicht sogar die viel schwerere, aber auch wichtigere Arbeit, als jetzt dann nach der Revolution, was ja dann sowieso noch in der Revolution ist, aber nach der Revolution dann den Sozialismus aufzubauen. Das wird auch immens schwierig, aber das hier zumindest die Theorie, sich überhaupt klar zu werden, was will man eigentlich? Diese Frage ist ja kaum zu beantworten. Was will ich eigentlich? Und wenn wir das aber beantworten können als Kommunisten, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und ja, das ist überhaupt der erste Schritt ins Licht hinaus, hinaus aus der dunklen Höhle, in der uns die Bourgeois-Herren eingesperrt haben. Und ja, also dann müssen wir kommen, wir müssen Marx natürlich studieren und weiter nutzbar machen für heute, aber auch eigene theoretische Ansätze aufstellen. Genau, ich glaube, das habe ich jetzt hier planmäßig ausgedrückt. Und ich nähere mich langsam dem Ende meines heutigen Diskurses. Wir haben hier einen Text, der wichtig ist, den ich vielleicht noch vorlesen kann. Aber kommen wir... Ja, weil ich schon von Folge 100 gesprochen habe, also in den Shownotes damals schrieb ich auch davon, dass ich den Proletariermassen einen Weg hin zur Lust bahnen wollte. Es ging da irgendwie um die Gesundheit, auch um Drogenkonsum und um Lust. Und ja, das ist schwierig im Liberalismus. Wie kann man den Leuten das zeigen? Wie können sie überhaupt danach greifen, was begehrenswert wäre? Diese schönen Güter, wie auch Essen und sonstige, oder Rauchwaren, von denen Pfaller ja auch so viel schreibt. Wie kann man das den Leuten überhaupt begreiflich machen, dass es nicht so einfach ist, das zu begehren, das wirklich zu wollen, was einem gut tut, oder klar, was auch rauschhaft sein kann und zu viel sein kann, exzessiv dann, aber was trotzdem ein schönes Erlebnis sein kann, wie das Essen, Liebesbeziehungen, Sex, Tabakwaren und galante Umgangsformen und schöne bürgerliche, das ist halt das, man braucht erstmal den Wohlstand, den Reichtum, um sich das alles leisten zu können. Bürgerliche Gärten, möchte ich sagen, Lustgärten und was auch immer. Ja, wo es einem einfach wohl wird, wo man einfach das Gefühl hat, ja, das ist ja ein schönes Plätzchen, da bin ich da daheim. Und also ja, dahin will ich den Weg bahnen. Und zur Liebe sage ich einfach, da kann man diesen Weg bahnen, indem man diesen Satz aufgreift, den ich in den Shownotes von Episode 3, also der englischen TSY, jetzt schrieb, nämlich, ja, in love, it's not so special, only the patterns are repeated. Was ich damit aussage, ist, macht es euch nicht zu schwer mit der Liebe, es ist auch wie im Restleben, man nimmt sich viel vor und schafft wenig. Aber warum deshalb darauf verzichten zu lieben, nur weil man niemals dieser ganz hellstrahlende, perfekte Mensch sein wird, der man glaubt sein zu müssen, um sich an die Liebe ranwagen zu dürfen? Den Proletariern muss ein Weg zur Lust gebahnt werden, irgendeine Struktur muss helfen, aber keine Liberale. Genau, die Liberale kann das natürlich gar nicht. Und hier lese ich nur kurz diesen Teil auf Englisch vor, aus den Shownotes der Episode 3, TSY. The underlying desire for the Delta is nothing specific to love affairs. It exists also in the normal flow of everyday life, where certain times we might feel in a treadmill, Tretmühle in German, of stupid tasks we keep on repeating, going to work, going home, doing your things, maybe practicing a hobby or developing some unhealthy habits. In this kind of situation, it makes a huge difference if only one day the flow of inertia is interrupted and you go out on a walk or a bicycle ride. Exactly. This is so beautiful, especially in spring now. There one sees new landscapes, breathes fresh air, and it seems like the whole world looks different from a perspective where you are on the go. Where you're on the go, following your own rhythm of your steps. This goes the same way for sports or any activity one can come up with, something new, maybe a challenge which requires courage. In the way I perceive it, almost everything requires courage because I feel so oppressed and alienated in the system of wage labor, Lohnarbeit, obligating me to sell my mind and body to the capitalist exploiters in order to survive. I don't want to do anything wrong and be a good boy. Therefore, this feeling comes up that anything, any delta would be too much and it might be preferable to not even think about it and stay in the well-known rhythm of your days, the treadmill. You, dear listeners, can take my podcast as a role model and also seek love for yourselves. However, I must warn you that this decision will put you into one or several double mills. Don't be afraid of it. In my experience, the double mill is better than the treadmill. It brings new problems, but also puts the old ones into perspective. Gut, ja, dieser Teil noch kurz auf Englisch. Ich glaube, dieses only the patterns are repeated, das verbanne ich dann auch mit dem Rauchen in Folge 6, aber es geht gar nicht so sehr darum, sondern beim Schreiben dachte ich erstmal nur daran, dieses Delta und so, wirklich dieser Bike Ride, dieses mit dem Fahrradfahren, was ich da nämlich gemacht hatte an dem Tag, wie ich das schrieb. Und krass, dachte ich, was ein das sehen lässt hier für Landschaften. Und es ist ganz anders irgendwie dieser Tag. Und das liegt auch daran, dass ich da dann schon mehrere Wochen nicht mehr Fahrradfahren war und wenn ich jetzt ja am Vortag schon genau die gleiche Runde gefahren wäre, dann wäre es natürlich auch anders, dieses Gefühl. Jetzt nicht so diese Neuheit, aber trotzdem auch diese Schönheit. Und überhaupt die Schönheit der Natur ist auch so eine ganz tiefe Empfindung, habe ich das Gefühl, die mit der Schönheit der Frauen, die ich da empfinde, auch irgendwie in Gleichklang steht und wow, einem auch so ein Gefühl gibt, eine ganz große ja, Eingeschlossenheit, dass wir alle eingeschlossen sind in diesem Universum und diese Schönheit an manchen Ecken und Enden aufblitzt und sich zeigt und man weiß nicht, wie soll man damit überhaupt zurechtkommen. Und nun, ja, liegt da das Gefühl, der Bach plätschert und die Wiesen grünen hier und also es ist nur dieses Delta, nur dass ich jetzt halt mal was Neues mache, das gibt mir so ein krasses, entrücktes Gefühl schon, möchte ich sagen, ja. Genau, und das ist es nur mit dem Delta, man will immer ein Delta und deshalb auch vielleicht mehrere LiebhaberInnen. Das ist nur mein Punkt, dass es in der Liebe nichts so Spezielles gibt, diese Suche, die Sehnsucht dann nach einer Abwechslung, einer Differenz, ist nichts Spezifisches über die Liebe, sondern die Liebe ist auch eigentlich gar nichts Spezifisches im Leben, sondern ist auch eigentlich nur Teil dessen. Und es sieht eben so aus in dieser bürgerlichen, liberalen, wahren Welt. Alles wird zur Ware und die Liebe, die ist eben die größte Ware. Oder eine Antiware, denken wir uns dann ja. Zumindest da sind wir mal raus aus dieser ganzen Konkurrenz- und Tretmühlenwelt und Lohnarbeit und so. Da in der Liebe, das ist doch gar keine Ware, da bin ich dann nicht so. Und das ist das ganz andere, das Antiteilchen zu dem bösen bürgerlichen Leben. Und es ist aber nicht so, sage ich, sondern es ist alles ein Zusammenhang eigentlich, ein sozialer oder sozialistischer auch. Es ist schon heute sozialistisch, wie unsere Psyche organisiert ist, klar durch die ganze Evolution so eingespielt, es geht ja gar nicht anders, zusammenarbeiten und so. Nur jetzt durch den Liberalismus ist der Blick darauf verstellt, diese Schranken sind hochgezogen, aber deshalb brauchst du diesen sozialistischen Kampf politisch orientiert, zum Beispiel an den Bolschewiki, die da ja sehr erfolgreich waren. Und das ist ganz klar zu tun. Nun aber, only the patterns are repeated. Und das, finde ich, gibt mir auch irgendwie so ein Gefühl von Leichtigkeit, von Erleichterung. Dass ich denke, ach so, diese Liebe ist jetzt gar nicht der ganz andere Bereich, das ganz andere des Lebens, das der Anti-Bereich, der Bereich, der irgendwie abgesteckt und abgeriegelt ist, sondern es ist genau wie sonst im Leben. Und ja, ich bin eigentlich eine viel zu schwache Person, ich könnte mich an so tausend Stellen verbessern und noch nicht mal irgendwie meine Gewohnheiten und so, sondern einfach auch nur mit anderen Leuten ins Gespräch kommen, einfach auch das, was ich immer denke im Café, mal die Kellnerin nur fragen, wie es ihr geht oder ja, einfach Leute, die man öfters trifft, deren Gesicht man schon ein bisschen kennt, einfach nur fragen, ja, wie geht's denn, wie war dein Wochenende? Hatten sie auch ein paar Tage frei jetzt am langen Wochenende? Und einfach nur das, sich zu trauen, meine ich, das wäre auch schon so ein Delta und fühlt sich so schwer an für mich, aber genau, das meine ich, ich kann gar nicht dieser Mensch sein, ich würde es mir gerne vornehmen und ja, sollte vielleicht auch, aber an tausend Ecken und Enden ist wirklich diese soziale Hemmung und Schüchternheit in mir. Und man kann es wirklich nicht abschütteln auf einen Schlag und muss es ja auch gar nicht. Das ist der Punkt, dass sich in der Liebe so anfühlt. Man muss tausend Dinge auf einmal tun und dieser ganz große, perfekte Mensch werden. Aber es geht gar nicht. Und ich finde einfach, man muss diesen Druck rausnehmen und deshalb sagen, es ist nicht nötig. Warum denn? Warum sollst du jetzt in der Liebe so auf dich schauen und sagen, jetzt muss ich so viel besser werden? Und davor sagst du dir aber, nee, ich will wohl ganz negativ sein und noch dann festhalten an den negativen Seiten. Nee, also wenn, dann sollte man doch auch so aus sich heraus diese Entscheidung treffen können, was zu verbessern ist. Und ja, das hat wieder mit Mal und Grund zu tun, dass es ja eigentlich mal wirklich möglich wäre, so ein aufgeräumtes Leben zu führen und sich eigene Ziele zu stecken und Pläne zu machen, geplantes Schreiben und Lesen, schrieb er da, was mir ganz fremd irgendwie schien. Ich dachte so, hä, wie soll ich denn das planen irgendwie, was ich schreibe und lese? Aber ja, es wäre ja doch möglich und man könnte auch als Individuum, auch wenn man nicht in einer Liebesbeziehung ist, so ein halbwegs erfülltes Leben führen. Und mein großer Punkt ist, dass man das oft vielleicht nicht macht, wie ich an mir merke, weil man das Gefühl hat, man akkumuliert dadurch auch einen Schatz für die spätere Liebesbeziehung, dass man dann ja so hoch steigen kann in dieser Liebe und sich sagen kann, ah, die Liebe transformiert mich und sonst würde ich es echt gar nicht hinbekommen, ein normales Leben zu führen und irgendwie auch nur erfüllt zu sein, meine Talente zu entwickeln, mich ausgeglichen, balanciert zu fühlen. Nee, das kriege ich gar nicht hin, es geht echt gar nicht. Aber das ist mein Punkt, man redet sich das nur ein, es ist irrational, man will in dieser romantischen Suppe versinken. Und das ist nicht die Wahrheit, man sollte es trotzdem probieren, auch ein gutes, halbwegs autonomes Leben zu führen. Und es ist schwierig, ja, es hilft dabei, Kommunist zu sein, diese Gesellschaft so kommunistisch mit der Marx-Brille zu analysieren. Aber es ist nicht sinnvoll, sich dann so romantisch in gewisse Selbsterzählungen zu verstricken, die einem weismachen, dieses Scheitern, das man da empfindet in seinem Leben, das sei irgendwie ein Abzeichen von Größe und das sei irgendwie Ausdruck davon, dass man was geschafft hat, dass man Widerstand leistet gegen diesen gesellschaftlichen Druck. Nee, sondern da gibt man genau dem Druck des Liberalismus nach, der einen so schwach macht und der einen vor allem unschädlich machen will und unbrauchbar für die Revolution, der einem sagen will, ja, du kannst alles machen, aber halt nicht Revolution. Und deshalb ist es gut, diese zerfledderte Psyche zu haben, diese Selbstunsicherheit, dieses in die Welt geworfen sein und dass man wirklich sich gar nichts mehr zutraut, noch nicht mal einen eigenen Gedanken über die Geschichte, über die Politik, die Bolschewiki und so weiter. Aber und ich weiß ja, dass ich eine bessere Person sein könnte. Und genau, ich meine, es jetzt noch nicht geworden bin, weil ich eben auch so irrational romantisch bin, meine ich, dass ich wirklich auf die Liebe warte und das Gefühl habe, auch warten zu müssen. Und gerade in so einer Phase, wo man sich dann verliebt, dann eher noch dieses stärkere Gefühl, da ist ja jetzt eher noch an meinen Lasten und diesen unproduktiven Seiten, die noch die Hemmungen verstärken, festhalten lieber noch, genau, weil es kann mich nur die Liebe ganz machen. Und das ist aber ein Irrtum, ein Irrglaube, sage ich hier. Und trotzdem ist es ja so, dass die Liebe was unglaublich Großes und Schönes ist, was Transformierendes, was man gar nicht begreifen und fassen kann. Und ich kann es nicht fassen, was einem da für ein Glück zufließt. Allein jetzt schon auch beim Konstruieren und theoretischen Erproben dieser Liebe, die ich da irgendwie in Mind hatte und was auch immer. Allein das liefert einem schon so einen kleinen Vorgeschmack, auch wenn es nicht dieser wahre Pressure, dieses Materielle ist. Aber trotzdem, ja, also es ist sowas ganz Krasses. Man kann sich selbst gar nicht begreifen ohne das. Man kann die eigene Identität nicht definieren, man kann sich selbst nicht konstruieren ohne diesen Blick des anderen. Und genau. Und am besten passt hier dann noch ein Text, den ich vorlesen will. Aber da muss wirklich Schluss sein, liebe Leute. Verlangt mir nicht zu viel ab. Ich spüre auch wieder euren Druck jetzt auf mir lasten irgendwie, dass ihr, ich weiß nicht was, mit mir machen wollt. Und ich lese hier einen Text noch vor und glaube, dass ich dann einfach ganz bündig hier abschließen kann. Und ja, ich will nicht glauben, dass diese Folge irgendwie so toll ist. Nee, es ist wirklich eine Durchschnittsfolge und ich kann auch nur so lieben, dass ich über mich selbst nicht in diesem individualistischen Sinne denke, sondern als sozialistisches Kieselsteinchen irgendwie, dass ich auch nur ein Arbeiter bin, genau. Und dann kann ich auch lieben, wenn ich so über mich denke. Genau. Texte zur Liebe hier. Zeitsanduhr. Das ist die Sanduhr, das ist hier ein Text, der von der Zeit und von diesen bürgerlichen Fragen und dieser Unsicherheit im Leben, im Alltag handelt und der Entfremdung. Jedenfalls würden wir dann abends dasitzen. Und ich könnte mich dieser Hauptfrage meines literarischen Lebens widmen. Wie kann das Leben so sein? Man weiß gar nicht, was tun. Und der Staat hilft einem hier auch nicht. Zu allem Unglück schauen einen die Frauen dann auch noch so an, als müsste man als Mann ja wohl genau Bescheid wissen. Und dann macht man was, zum Beispiel Sport oder Schreiben oder Küssen. Und schon sieht die Welt so aus, als sei alles ganz einfach, als sei noch nicht mal genug Zeit vorhanden in der großen, rieselnden Zeitsandweltuhr, um all das auszukosten, was eigentlich erlebt werden müsste. So beim Schreiben, Lesen, all die schönen Gedanken erschaffen oder erfassen. Exakt. Und ich meine ja nur, bleib cool. Vor allem bleib dem bürgerlichen Habitus treu, der nämlich sagt, dass es entgegen den jugendlich rebellischen Anwandlungen doch ganz cool ist, um 11 ins Bett zu gehen, nicht zu rauchen, gesund zu speisen, genügend Sport und ein sauberes Lebensumfeld einzuplanen. Also, denn das Produkt unterjocht mich. Nur weil ich weiß, dass ich bis heute Abend ja noch was viel Cooleres schreiben könnte als dies oder jene Geschichte drüben im anderen Tab, den großen Wurf, die philosophischen Manifeste, ist doch das, was ich hier und jetzt schreibe, nicht schlecht. Mir kommt es aber vor, und hier kommt auch Winter ins Spiel, dass ich wirklich der bestmögliche Mensch sein müsste, der ich sein kann. Dass es eine Sünde wider sie wäre, jetzt wieder abzurutschen und schweinisch einfach nur der Nächstbesten, noch nicht mal Besten, nur der, die halt da liegt, oben auf dem Stack ist, warum auch immer, Lust zu folgen. Buchstabieren wir das nicht aus, sonst verfestigen sich die kognitiven Muster. Also, man ist schon perfekt so, jetzt muss man nur noch abwarten, dass dieses Mädchen da reinflutscht in mein Leben. Es schien mir nie so wichtig, aber sie ist so dievenhaft und macht mir mit diesen typisch weiblichen Codes dermaßen Appetit, dass ich nicht mehr ohne sie auskommen mag. Es muss sein, mich an sie zu schmiegen. Auch wenn es ganz absurd ist, das so wichtig zu nehmen. Eigentlich wollte ich irgendwas über die Freundschaft beweisen, dass diese unterliegende Spannung nicht die Freundschaft unmöglich machen muss, aber auch nicht die Liebe, die, wie ich dachte, möglich sei. Und jetzt steht alles so ambivalent da. Exactly. Ja, ich glaube, damit habe ich jetzt den würdigen Schlusspunkt gefunden. Dieser Text ist ambivalent, ist jetzt nicht so perfekt, aber ist auch nicht so schlecht, habe ich das Gefühl. Und generell, ich hätte natürlich viel bessere Texte schreiben können, hätte ich mich mal an diesem bürgerlichen Habitus mehr orientiert. Mein Gott, die letzten Monate. Und ja, das, so ein Text purzelt dann ab und zu nochmal raus, aber es ist alles ungeplant, ungeordnet, ungerichtet. Das ist nicht so gut. Und ich habe es aber hier, glaube ich, ganz gut erklärt, warum, wieso das jetzt so war und sich so anfühlt alles. Aber okay. Ich kann dann hier am besten noch ein Liedchen spielen, zum Beispiel dieses von Jennifer Rostock, du willst mir an die Wäsche. Ich finde es so schön, was sie da singt, zum Beispiel du willst mich über die Schnur hauen oder so. Aber nee, vielleicht wäre auch das ganz gut, weil diesen Künstler habe ich jetzt erst so kennengelernt. Mac Miller, er ist ein junger amerikanischer Künstler, der dann schon mit 26 verstorben ist an seinem Drogenlaster. Und seine Texte sind eben so, dieses rein Positive kommt da zum Ausdruck und das ist sehr schön irgendwie, diese Spannkraft, die in den Worten liegt, dieses Kindliche. Und leider nimmt das im Liberalismus etwas sehr, sehr, ich weiß nicht wie, also jeder hat doch das Recht, aus seinem Leben zu machen, was er will. Ne? Aber es wird immer diese Leute geben, die dann solche Dark Necessities haben. Wie hier ein anderes Lied heißt, von den Red Hot Chili Peppers. Aber ja, es ist genau das, nämlich eine Dark Necessity und eine Notwendigkeit der Gesellschaft, auch nochmal was reinzudrücken und sich irgendwie in Widerspruch zu ihr zu fühlen, dadurch, dass man sich ausschaltet. Und ausschalten, noch nicht mal nur im physiologischen Sinne, sondern wirklich auch im moralischen, entgegen ihrer Vorstellung des Normalen und dem, woran sich alle orientieren, genau, dass man nackig wäre und deshalb einfach nur den reaktionären Gesellschaftsrahmen bejaht. Ja, und das spiegelt man den Leuten da zurück, so als Drogenjunkie und zeigt denen damit, dass in dieser Gesellschaft was falsch ist und dass es immer diese Plätze geben muss, egal von welchem Individuum sie speziell eingenommen werden, aber zum Beispiel in der Zweiklassengesellschaft gibt es dann immer eine zweite Klasse und das ist irgendwie blöd, das ist irgendwie keine gute Idee, wenn das schon so einkodiert ist in die Gesellschaft. Es muss immer diese Gewinner und Verlierer geben, die einen sind abgehängt, die anderen die Abhänger, ne? Weil die einen sind abhängig von denen und die anderen können abhängen, haben Freizeit, können souverän gebieten und sich zumindest so fühlen. Wobei das ja auch dann nicht stimmt, weil dieser liberale Wille überall erschlafft, auch bei den Bourgeois Menschen. Aber genau, ja, warum nicht? Ich glaube, dieses eine Lied ist vielleicht ganz gut von ihm, weil das habe ich dann nur gehört, Donald Trump. When I'm on my Donald Trump, und ja, Donald Trump, sein Geheimnis eben, dass er keine Drogen nimmt, ich glaube. Schon seit Jahrzehnten irgendwie sagte er, kein Alkohol, kein Drogen mehr. Und genau. Und damit sage ich euch, ja, ich kann nicht mehr viel sagen, nur, dass die Folge heute mir jetzt auch nicht so gut gefallen hat, wie die Folge gestern. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Man braucht immer einen Widerstand, gegen den man anredet. Nämlich gestern dieses Gefühl, oh Gott, ich trete wieder vor euch, mein geliebtes deutsches Publikum. Und was sage ich euch nochmal? Wie soll ich das alles erklären, diesen Schlamassel, in den ich mich geredet habe? Ich muss das alles auflösen, aufstricken. Und das ist dieser Druck, gegen den man anredet. Und heute ist der Druck schon wieder ein Stückchen weg. Und man braucht das aber, um das Beste wirklich aus sich herauszuholen. Und das ist wahrscheinlich der Irrtum des Liberalismus, dass er denkt, weil es diese zwei Klassen in der Gesellschaft gibt, das wäre schon was Gutes, das spornt einen an. Ja, und da ist auch was dran, grundrichtiger Gedanke, nur es ist ganz falsch, aber in diesem Kapitalismus, diese Klassengesellschaft mit der Proletarier und der Bourgeois-Klasse, da wird man nicht so angespannt, beziehungsweise ja, einige schaffen es natürlich aufzusteigen, diese Investmentbanker und Hedgefonds und was auch immer. Aber es ist im Großen und Ganzen ganz, ganz bitter eigentlich und vor allem auch dieses Wettrennen, dieser Konkurrenzkampf, wenn man das mal zu Ende denkt, wie viel schöner könnte so ein Leben früher in der Urzeit gewesen sein als Jäger und Sammler, wo man einfach kooperiert und dieses soziale Zusammenspiel der Köpfe und Hirne und Hände einfach täglich erlebt und dann früher stirbt, ja gut, aber man hat wenigstens noch Sex, man hat zusammen was erreicht und diese Jagdbeute geteilt und es war dieses Gefühl, Teil der Gruppe zu sein und ohne die geht es gar nicht. Natürlich bejahe ich deshalb auch in grundlegender Weise ihren Diskurs, aber eben nicht so verlogen durch die Hintertür wie heute, dass man sich dann doch irgendwie noch ganz frei und ganz souverän fühlen soll als liberaler Teilnehmer, aber dann irgendwie doch, so wie Wolfgang und Stefan auch, den Liberalismus so abfeiert und irgendwie, ich weiß nicht, diese Struktur unserer Unterdrückung als das preist, was uns irgendwie frei macht und was uns irgendwie absichert gegen die bösen, drohenden Zumutungen der Welt da draußen, gegen die Ökonomie, die noch so viel schlecht läuft in so vielen, in fast allen Ländern auf der Welt, so viel weniger Wohlstand und das sichert uns und hier haben wir aber diesen Liberalismus. Ja, damit sage ich also, ja, das war früher vielleicht besser. Wir sind heute in einem ganz dunklen Zeitalter. Es ist wirklich das Zeitalter. Deshalb diese Me and My People-Folge war so enorm wichtig, weil ich meine persönlichen Sünden da abgelegt habe und gesagt habe, ja, es ist wirklich mein Zeitalter, mein Volk, die Geschichte, die Historie und wir alle sind so geschädigt und geformt und ich kann mich davon nicht ganz reinmachen und nicht dieser reine, gesunde Mensch sein heute. Genau. Ja, jetzt habe ich kurz nochmal drüber nachgedacht, reflektiert und heben wir uns Mac Miller für die nächsten Folgen auf, Donald Trump oder Best Day Ever. Aber irgendwie macht es mich so fertig, irgendwie, ich wusste gar nicht, dass er tot ist, irgendwie dieser eine Freund am Wochenende hat mir das nur erzählt, weil ich letzte Woche irgendwie seine Lieder entdeckte und ja, paar ganz gut fand, dieses Donald Trump hat mir Spotify irgendwie vorgeschlagen. Aber ja, das es ist irgendwie komisch und deshalb passt jetzt auch nur dieser Song von Luke Mitrani so perfekt. Luke Mitrani, der auch sich auskennt mit Hochrisikosport, zum Beispiel Snowboarden irgendwie in der Pipeline und so. Da war einer der Weltbesten, bevor er dann seine Musikerkarriere gestartet hat. Und er ist auch ein junger US-amerikanischer Künstler, der sehr talentiert ist, dessen Lied ich ja vorher erwähnte und da spielen wollte in der Pause, aber ja, da schneide ich es jetzt lieber hier zum Ende rein, weil irgendwie passt das auch ganz gut, nachdem ich jetzt auch Mac Miller erwähnt habe. Nämlich, das ist dann ja so, ja, The Good Die Young, dass auch Mac Miller zu diesen Guten gehört und viel kreatives Potenzial in ihm war. Und leider kann das nun in einem sozialistischen Staat dann auch richtig gebildet und herausgeformt werden. Und diese Künstler hier im Kapitalismus sind arm dran. Deshalb ja, halte ich mich einfach bedeckt und bin nicht liberal, will nicht dieses größte Gut erreichen. Und das ist jetzt ganz schmerzhaft irgendwie, was ich will. Ich kann auch nicht mehr weiterreden, sondern kann euch nur noch diesen Song hier bieten. Luke Mitrani, Good Die Young. Und damit ciao und bis zur nächsten Folge 150 dann. 150, ja. Ja, gut. Jetzt habe ich wieder ein bisschen Tempo rausgenommen, damit diese Pause hier mehrmonatig. Aber ich muss wirklich eine Verstetigung meiner Podcast-Lust finden und wirklich, es ist so schwierig, das zu organisieren. Das ist der Punkt. Das Schwierigste. Und damit ciao und auf Wiederhören.
Just living my life free. And you may think I'm wild, but that's just what I'm gonna be. Yeah, I'm wild, wild like the jungle. Hear my heart rumble, hear my heart rumble. Just me, or is there something wrong? My baby, why don't you come back home with me and we'll sing all of your favorite songs? But lately my mind's not been right, I've been struggling for far too long. Trying to pick up all the pieces and let go of all the shit that I carry on. My brother Jack once taught me